Wir lesen aus dem Johannes, Kapitel 14, ab Vers 1. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist, oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um, was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun. Das ist der erste Abschnitt, und es geht weiter. Jesus verspricht nachher der Heilige Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und in euch und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Judas sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Und da geht es nachher weiter über den Heiligen Geist. Es geht weiter ins Kapitel 15, wo er sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben, dir in mir, ich in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Bleibt in mir und ich werde euch in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Es geht immer noch ums gleiche Thema, das ist hier ganz wichtig. ist mir erst gestern am Abend aufgefallen, dass Johannes 13, 14, 15, 16 und 17 alles am gleichen Abend stattfindet. Das ist ein Ereignis und Jesus redet die ganze Zeit vom Gleichen. Wir haben manchmal so ein separiertes Verständnis. Habe ich auch gehabt. Dann lernt man das noch so an der Bibelschule. Oder Johannes 12, das war der Einzug von Jesus in Jerusalem, da von Jesus ist gekommen, wo er von seinem Sterben geredet hat. Das letzte Mal, wo er mit dem Volk und mit den Pharisäern redet und eine Auseinandersetzung hat. Und dann kommt Johannes 13, vor dem Passafest. Wo er sich mit seinen Jüngern zurückzieht und nicht die Füße wischt. Johannes 13. Interessanterweise im Johannes-Evangelium ist es dort, wo sonst die anderen ein Abendmahl haben. Hat Johannes Fußwäschung. Dann kommt Johannes 14, das ist das, was wir jetzt gelesen haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich gehe, werde von euch weggehen, von euch eine Wohnung vorzubereiten. Dann kommt die Verheißung vom Heiligen Geist. Ich werde bei euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Dann kommt der Weinstock. So nach bin ich bei euch. Ihr werdet wie so eine Ast in einem Bau. Ich werde in euch innen wohnen. Mein Saft wird in euch fließen und ihr werdet Frucht bringen. Geht nochmal um genau das Gleiche. Dann kommt Johannes 16 nochmal die Verheißung auf den Heiligen Geist. Geht noch tiefer. Und dann kommt Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das ist ganz ein blöder Name. Das ist einfach ein Gebet von Jesus für seine Jünger. Und wir lesen noch ein paar Ausschnitte daraus. Und wenn wir verstehen, was Jesus gesagt hat, ich werde gehen und eine Wohnung für euch vorbereiten, müssen wir das Gesamte irgendwie erfassen. Es lehnt sich so selber aus. Johannes 15 habe ich schon gelesen. Johannes 16, ab Vers 16 lese ich noch. Schon sehr bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wieder sehen. Also er redet hier von seinem Sterben am Kreuz und von seiner Auferstehung. Und sie werden ihn nachher wieder sehen. Er redet von irgendeinem eine Wiederkunft, sondern er redet von dem, was jetzt unmittelbar bevorsteht. Da fragen die Jünger einander, was meint ihr damit? Ihr werdet mich nicht sehen und dann werdet ihr mich wieder sehen. Was soll das bedeuten? Ich gehe zum Vater. Und was heißt eine kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten, deshalb sagte er, ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Dann, nach einer weiteren kurzen Zeit, werdet ihr mich wieder sehen. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wieder seht. Es wird sein wie bei einer Frau, die in den Wehen, wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wieder sehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Wenn es so weit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Bis jetzt habe ich über diese Dinge in Gleichnissen geredet, aber es kommt die Zeit, in der das nicht mehr nötig sein wird. Dann werde ich offen mit euch reden und euch alles über den Vater erzählen. Und dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich kam vom Vater in die Welt und ich werde die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren. Da sagten seine Jünger, endlich sprichst du offen und nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendjemand dir etwas sagt. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter im Johannes 17, das ist eben das Gebet, wo Jesus betet. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sagt Jesus, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören, weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also wir sollen gleich eins sein, wie Jesus und der Vater eins ist. Hast du das verstanden? Wir lesen noch ein bisschen weiter, ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Also gereinigt und geheiligt werden wir durch das Wort vor Wahrheit. Amen. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist. Und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Dann mache ich da bis 28. Vater, ich möchte, dass du die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Kommt jetzt wieder. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen. Also merkt ihr, wie sich das ständig wiederholt, dass ich in ihnen und sie in mir und der Vater in mir. Und nachher kommt Johannes 18. Nachdem er das alles gesagt hatte, haben sie den Bach wieder überquert, sind nach Gethsemane gegangen, das ist die Nacht, wo er dann verhaftet wurde. Das ist alles zusammen. Das ist alles an dem Abend, wo das Abendmahl stattgefunden hat, wo die Fußwäschung stattgefunden hat, wo Jesus ihnen erklärt, was ist denn eigentlich passiert. Kann man vorstellen? Das ist ein Und er redet ganz klar darüber, ich werde weggehen von euch. Ich werde sterben. Am Kreuz von Golgatha wird er weggenommen sein. Oder könnt nicht dorthin kommen. Könnt mir dorthin nicht folgen. Das ist nicht alles gelesen, aber der Petrus hatte dann noch so die tolle Idee gehabt. Er werde ihm allen Orten herfolgen. Er werde für Jesus sterben. Das ist gerade vorher im Kapitel 13. Vers 36, und Jesus erwiderte, wo ich hingehe, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen. geht nicht, sorry. Dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen, Herr, fragt er. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und Jesus antwortete, für mich sterben? Nein, ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich überhaupt zu kennen. Das ist das taffe Wort, wo Jesus erzählt, das fängt also schon im Kapitel 13 an. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Vers, wo Jesus ihnen sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus von meinem Vater und ich gehe jetzt, für die vorzubereiten. Von was redet ihr da jetzt? Das war jetzt ganz bewusst ein bisschen viel, gell? Vielleicht ist es ein bisschen viel gewesen, aber es ist mir so wichtig, dass ihr das Gesamte, ihr müsst es mal einfach, das habe ich auch noch nie gemacht, vorher, darum ist mir erst gestern am Abend aufgefallen, ihr müsst mal das Ganze vom Kapitel 13 bis zum Kapitel 17 ein Stück durchlesen. Ohne die blöden Überschriften, die alles so verstückeln und das Gefühl, jetzt geht es um ganz etwas anderes. Es ist eine Rede. Es geht um ein Thema. Jesus erklärt ihnen, was jetzt passiert. Durch all das durch. Was sind das für Wohnungen? Also ich weiß nicht, wie soll ich gehen? Ich habe den Eindruck, das ist auch eine von den meist missverstandenen Bibelstellen. Also wie manchmal haben wir gehört, jetzt, Jesus hat für uns eine Wohnung im Himmel parat. Oder? Das ist vielleicht so die landläufige Vorstellung, die man von diesem Text hat. Aber was ist denn das Haus meines Vaters? Was ist das? Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Was ist das Haus meines Vaters? Ist es der Himmel? Was schüttelt jemand den Kopf? Was ist es denn? Ja, das ist jetzt schon die Interpretation. Was ist das Haus des Vaters? Ja, natürlich. Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Hat der 12-jährige Jesus gesehen. Oder im Tempel war es. Was ist der Tempel? Was symbolisiert der? Das ist die Gegenwart von Gott. Der Wohnsitz von Gott auf Erde. Amen. Das ist der Tempel. Also in diesem Tempel, sagt jetzt Jesus, da sind viele Wohnungen. Stimmt das? Stimmt, hat es im Tempel von Jerusalem häufig Wohnungen, da kann man dort noch Mietgesuche stellen. Dass es vielleicht oben innen irgendwie noch Paratika-Wohnungen gehabt und schöne Aussicht auf Jerusalemer Altstadt und so. Oder was sind das für Wohnungen, die er jetzt da redet davon? Gibt es das im alttestamentlichen Tempel Wohnungen? Gibt es dort viele Wohnungen? Nein? Also jetzt kommt natürlich die Übertragung. Also wenn Jesus vom Haus meines Vaters redet, wenn Jesus vom Tempel redet, von was redet er denn? Was überkommt der Tempel für eine neue Bedeutung im Neuen Testament? Es ist immer noch der Wohnort von Gott auf Erden, das bleibt. Aber es ist nicht mehr das Gebäude im Stehen, es ist nicht mehr in Jerusalem, sondern was ist es? Ja. Paulus hat gesagt, ihr seid der Tempel vom Heiligen Geist. Euer Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und jetzt spüren wir das, was Jesus da sagt, oder? In euch und ihr in mir. Und das Ganze, die ganze Erklärung, Kapitel 14, Kapitel 16, um den Heiligen Geist. Ich werde euch nicht als Wesen zurücklassen. Ich will euch ganz nach bei mir haben. Das ist jetzt das, was ihr dann könnt ihr daraus bringen. Das kommt ja dann im Vers 3. He? Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Das ist jetzt ein kritischer Vers, wo man könnte meinen, aha, jetzt redet er irgendwie von einer Drückung, wo dann nachher irgendein ist, am Ende der Tage ist, wo der Jesus kommt und seine Gemeinde heimholt. Weil er sagt, ja, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Dort, wo ich bin, möchte ich, dass ihr seid. Und wir wissen, Jesus ist im Himmel, also wird er uns, macht er uns im Himmel die Wohnung parat. Das ist nachher die Interpretation, wo man könnte darauf kommen. Wenn man jetzt nicht den ganzen Text eben gelesen hätte, wüsste ich, dass es nicht so ist. Dass Jesus von ganz etwas anderem redet. Dass Jesus nicht vom Himmel redet, sondern dass er von einer Wohnung auf Erde redet, die er vorbereitet. Und es geht gar nicht um unsere Wohnung, habt ihr es schon gemerkt? Dann kommen so Leute und sagen, ja, das ist super, weil es kein Wohnungsproblem, aber Jesus hat für mich eine Wohnung im Himmel parat. Es geht gar nicht um deine Wohnung. Und was ist das überhaupt für eine Wohnung? Wem gehört die? Es ist nicht unsere Wohnung. Es ist die Wohnung von Gott. Es ist der Ort, wo Gott wohnt, wo er drinnen wohnt. Um das geht es. Und jetzt sagt Jesus, da gibt es nicht nur eine Wohnung. Der alttestamentliche Tempel, dort hat Gott gewohnt. Im Allerheiligsten, über dieser Bundeslade, wo die Engel waren, die goldigen Engel, die ihre Flügel sich in der Mitte berührt haben, dort ist der sogenannte Gnadenthron. Das könnt ihr im Alten Testament an vielen Orten nachlesen. Und dort ist wie der Wohnsitz von Gott. Dort ist seine Gegenwart. Dort wohnt er. Dort hat der hohe Priester einmal pro Jahr rein dürfen, für bei Gott zu sein. Dort hat der Mose alle Anweisungen von Gott empfangen. Dort wohnt Gott. Und jetzt kommt Jesus und sagt, im Haus von meinem Vater sind viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt für euch das, für diesen Platz vorzubereiten. Wie kommen denn jetzt die vielen Wohnungen plötzlich zustande? Wer sind denn jetzt die vielen Wohnungen? Was sagt es noch, Regula? Ja, natürlich, das bist du, Regula. Du, Damaris, Sarah, Maria, Daniel, Nico, wir müssen die Wohnungen. Und er muss das aber vorbereiten, versteht ihr? Es ist nicht einfach so machbar, dass wir in ihm und er in uns kann sein. Sondern es braucht, dass er vorher eben geht. Das ist das, was er hier erklärt. Ich muss vorher gehen. Ich muss den Leidensweg am Kreuz zahlen. Ich muss sterben für eure Sünde und für eure Schuld. Und sonst könnt ihr nicht eine Wohnung für Gott sein. Gott kann nicht in dir wohnen, wenn du nicht erneuert bist in deinem Herz, in deinem Geist. Wenn deine Sünden dir nicht vergeben sind. Das Allerheiligste hat einen dicken Vorhang gehabt, der getrennt hat. Da hat man nicht einfach her können. Was ist passiert mit dem dicken Vorhang, wo Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Er ist von oben nach oben zerrissen. Und plötzlich ist Gottes Gegenwart offenbar an den Leuten, die dort gar keinen Zutritt hatten. Also jetzt Opfer von Jesus gebraucht. Jesus redet hier von seinem Sterben am Kreuz von Golgatha, wenn er sagt, ich gehe und bereite das für euch vor. Weil ohne das ist es nicht möglich, dass wir die Wohnung werden. Das bereitet er. Dass Gott nachher kann wohnen in uns. Und es ist interessant, wenn wir dann noch vom griechischen Text her die Wörter noch ein bisschen anschauen. Wo haben wir die? Habe ich irgendwo aufgeschrieben gehabt. Ah, da, ja. Der Begriff Wohnung, da im zweiten Vers vom Kapitel 14 Johannes. Monä heisst das im Griechischen. Das kommt nur, der Begriff kommt nur zweimal vor. Im ganzen Neuen Testament. Hier, und dann geht ein bisschen später im Johannes 14, 23. Das haben wir vorher gelesen. Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da haben wir es. Also das ist der Begriff. Nur hier, in diesen beiden Versen kommt es vor, das Wohnen. Und das Wohnen meint nicht etwas, ist nicht etwas Passives. Gell? Wenn wir sagen, ja, wir wohnen nicht in einem Fabrikwerk, dann haben wir so das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen, ja, dort, wo ich halt bin. Aber Wohnen heisst, ich bin gegenwärtig dort. Es ist eine Präsenz da von einer Person. Ich entfalte mich dort. Ich äußere mich dort, ich offenbare mich dort. Dann spürt ihr das. Also es ist nicht nur einfach so etwas Passives. Und es ist interessant, wie ist eigentlich die Auslegung von dem Vers 2, ist der Vers 23. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Wir, der Vater und der Sohn, und bei ihm wohnen. Das ist genau das, was er will. Das ist, darum sagt er, ich möchte, dass sie ganz nach bei mir sind. Mit dem sagt er nicht, ich möchte, dass sie bei mir im Himmel sind. Sondern es heisst, er möchte in dem Leben, in dieser Welt, ganz nah bei ihnen sein. Sonst hat er nicht in Matthäus 28 gesagt, beim Missionsbefehl oder Jüngerschaftsbefehl, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie kann er das sagen, wenn er gar nicht da ist, wenn er gar nicht da wäre? Ich bin eben da. Und das Nachsein mit ihm, dass wir nachsein können bei Jesus, das geht nicht um eine geografische Distanz. Sondern es geht darum, es ist eine geistliche Barriere, die da zwischen ihnen steht. Es ist auch nicht eine zeitliche Distanz. Sondern es ist eine geistliche Distanz. Und die muss zuerst überwunden werden. Wir können erst ein Wohnort werden. Gott, der Vater und Jesus können nur in mir Wohnung nehmen, wenn vorher die Sünde weg ist da geworden, wenn vorher die Selbstbestimmung, der Egoismus, mein selber regierter Leben in Tod gegeben wo erst dann, wenn die für Gott unannehmbar, unheilige. Und er kann nicht in so etwas im Innen wohnen. Das muss zuerst beseitigt werden. Und nachher, wenn das beseitigt ist, kann Gott mit seiner Fülle, mit seinem Saft in dir wohnen. Und darum können wir nachher all die Beispiele, wir müssen das wirklich mal zusammenlesen, dann kommt das Beispiel vom Weinstock von der Leben. Dir in mir, ich in euch, gibt es etwas Näheres? Wenn er sagt, ich möchte, dass die bei mir sind, gibt es etwas Näheres, als wenn er in uns ist und wir in ihm sind? Und dann hat er vielleicht gemerkt, dann kommen all die Stellen von Einheit. He? Habe ich auch gemerkt, das ist ein totales Missverständnis. Es geht gar nicht um die Einheit der Christen, hat er das gemerkt. Und um was für eine Einheit geht es da? Wie ich im Vater bin. Wie ich und der Vater eins sind. So möchte ich, dass von dir eins seid. Das ist dreimal gestanden, steht er gemerkt. Und es ist immer gleich gestanden. Also man kann es gar nicht anders verstehen. Aber ich muss sagen, das ist auch so eine Stelle, wo ich auch immer falsch verstehe. Oder falsch ist, wenn ich nie richtig hergeschaut. Es geht nicht um die Einheit von uns untereinander, die sichtbar macht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sondern es geht um die Einheit, die wir haben mit dem Vater, die sichtbar macht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wenn wir in der gleichen Art, in der gleichen Qualität, wie Jesus im Vater ist und der Vater in ihm, sind wir jetzt reingenommen, ob in ihm und in ihnen zu sein. Und ihn zu verherrlichen. Sein Tempel zu sein. Seine Botschafter zu sein. Die Menschen zu sein, die die Antworten haben auf die Fragen, wo ist der Vater? Und was ist die Antwort, die Jesus gegeben hat? Der Weg zum Vater. Es geht doch hier nicht um einen örtlichen Weg. Und Jesus weist nachher nicht auf den Himmel, sondern Jesus weist auf sich und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, ausser durch mich. Durch mich kommen die zum Vater. Nicht erst, wenn wir gestorben sind und hier kommen, hallo. sondern in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden, kommen wir zum Vater, sind wir versöhnt mit dem Vater, sind wir seine Kinder, werden wir hineingeboren in sein Reich, in seine Familie, werden wir zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern, zu seinen Repräsentanten. Und alles, was sich Jesus wünscht, ist, dass wir genau gleich eins sind mit dem Vater, wie er mit dem Vater eins ist. Dass die Welt erkennt, wer der Vater ist. Merkt ihr das? Natürlich hat es mit der Einheit untereinander auch noch etwas zu tun, wenn es nicht irgendwie da klein wird, wenn wir natürlich krachen untereinander und uns die Köpfe abreißen. Ist das vielleicht auch nicht unbedingt gerade etwas, was Gottes Herzschlag repräsentiert. Aber es geht nicht um die Einheit von den Christen hier, sondern es geht um die Einheit von der Gemeinde mit dem Vater. Sehen. Hebräer 3, Vers 6, lesen wir. Vers 5, Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes und sein Beispiel bezeugte alles, was später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Gottes Haus sind wir. Und weil wir Gottes Haus sind, gibt es ganz viele verschiedene Wohnungen. Ja, ganz viele verschiedene Individuen. Also Gott wohnt nicht mehr an einem Platz, in einem Tempel, sondern er hat sich sozusagen multipliziert, universalisiert in die ganze Welt hinein und wohnt jetzt in all diesen Menschen hinein, die das Herz für ihn auftun, die die Vergebung empfehlen. Und das Opfer, das Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, in Empfang nehmen. Johannes 14, 20. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Das ist eigentlich die Antwort auf das Ganze. Also Jesus sagt, ich gehe weg und ich werde wieder auferstehen und dann wird es passiert sein. Dann ist das Hindernis weg. Dann werdet ihr sehen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid. Dann können sie in ihm sein, wenn das passiert ist. Das ist die Voraussetzung. Von dem redet Jesus hier. Was er am Kreuz da hat, dass wir können bei ihm sein. Und Johannes 17, 24 haben wir vorher auch schon gelesen. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Das ist die Sehnsucht, ich möchte, dass die bei mir sind. Also es geht nicht um den Himmel, sondern es geht darum, dass er bei uns Wohnung nimmt. Dass er in uns wohnt und wir die Wohnungen sind. Jesus bereitet die Wohnung vor, er stirbt für deine Sünden. Er vergibt dir, er schenkt dir neues und ewiges Leben. Sein Geist wohnt und entfaltet sich in dir. Und darum ist Jesus bei uns, nach bei uns. Weil es sein Geist ist. Bis ans Ende der Zeit. Und das Liebliche, wo wir als Gemeinde sind, Korpus, ein Körper, von Christus zusammen, der Tempel, eben viele Wohnungen, im Haus von Gott. Das ist immer noch ein Haus. Jesus. Das Haus von Gott. Aber es sind viele Wohnungen. Und das, das kann sichtbar werden, muss eine neue Qualität in dieser Gemeinschaft spürbar werden. Und das Zeichen ist nicht die Einheit. Und das Zeichen ist was? Die Liebe. Ja, wo steht das? Das steht da dort. Ich denke genau, in dem muss ich jetzt schnell schauen. 17,23. Nein, 16, warte mal, 15, 12 oder 15, 11. Ich sage euch, dass damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch. Hallo? Ich gebiete euch. Das ist ein Gebot, das jetzt kommt. Das ist nicht ein, es wäre noch schön, es wäre noch nett. Sondern ich gebiete euch einander genau so zu lieben, wie ich euch liebe. Und dann kommt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Das ist das Gebot. Das ist das Erkennungszeichen. Und damit die Liebe sichtbar wird, braucht es von uns eben eine gewisse Bereitschaft. Miteinander, aneinander zu schleifen, Probleme zu benennen, anzusprechen, auszuräumen. Liebe kann nicht funktionieren. Liebe ist nicht irgendein ein romantisches Gefühl, wo man hat oder wo man nicht hat. Sondern Liebe ist eine Baustelle. Könnt ihr jetzt jedes Ehepaar fragen, wie ist das mit der Liebe in eurer Nähe? Ja, wie ist es mit der Liebe in ihrer WG? Wie ist es mit der Liebe mit den Nachbarn, in der Familie? Wie ist es so? Wie kann man die Liebe kultivieren? Oder was vergiftet sie? Wir können ja den anderen Weg herumfragen. Es gibt einen ganz wichtigen Schlüssel. Epheser 4, Vers 25, sagt der Paulus. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Das ist jetzt da nicht ganz eine korrekte Übersetzung. Es heisst dort eben, weil wir eben der Leib sind. Das ist die Begründung eigentlich. Wer hat jetzt jemand?
Wir sind untereinander
Glieder. Genau, wir sind untereinander Glieder. Das ist die korrekte Übersetzung. Wir sind Glieder von einem Leib. Und wir sollen in Wahrheit sein, damit die Einheit, damit die Liebe erhalten wird. Bleibt. Was heisst jetzt das, ihr Wahrheit sein? Echt sein. Ihre Beziehung transparent sein. In dem, dass man ehrliche, offene, wahre Fragen stellt. Wie geht es dir? Gute Frage übrigens, so für die Rehe. Also, wie geht's dir? Wie geht's dir eigentlich? Ja, und dann kommt vielleicht irgendetwas, was einem nicht so gut geht. wo man sich aber irgendwie nicht so getraut hat zu sagen, weil man sich geschämt hat oder aus der Gelegenheit hat gegeben oder weil man das Gefühl, der Rang versteht es ja eh nicht. Solche Schäden können durch Kommunikation, durch eine ehrliche, wahrhafte Kommunikation sichtbar gemacht werden und behoben werden. Redet die Wahrheit ein jeder miteinander, weil wir untereinander Glieder sind. Weil der Leib sonst nicht als Leib erkennbar ist. Weil der Leib sonst krank ist. Weil man ihn nicht als Leib erkennt, wenn etwas nicht in Ordnung ist in diesem Leib. Wenn da Gift ist, das nicht entgiftet worden ist, Sachen sich abgestaut haben. Oder wenn wir dann dort den Vers noch ein bisschen weiter lesen. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Der Teufel kommt genau dort rein, wo wir nicht mehr ehrlich miteinander reden. Wo wir nicht mehr Sachen, die anstehen, wo eigentlich zwischen uns stehen, wo wir das nicht mehr ansprechen, wo wir das einfach so Schwamm drüber Mentalität machen. Genau dort überkommt der Satan Macht, sagt der Paulus. Darum ist es wichtig, dass wir in Wahrheit sind, die Sachen ansprechen und sie beim Namen nennen. Und ich rede hier jetzt nicht, es geht hier nicht um Ehe. Nicht das Kapitel vor Ehe, es ist das Kapitel vor Gemeinde. Es geht darum, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Und dass wir als Gemeinde die Wahrheit miteinander reden. Uns ehrliche Feedbacks geben. Ehrlich nachfragen, wie geht es dir eigentlich, dass nichts kann zurückbleiben. Nichts kann vergiftet werden. Wisst ihr, wenn so ein Körper nicht richtig funktioniert, es gibt ja Querschnittgelähmte, die im Rollstuhl sind, und die spüren nichts. Die können da mit ihrem Rollstuhl durch das ganze Zeug hintern, die können sich irgendwo anschlagen, merken nichts. Und im Pflegezentrum Notwil lehren sich die Leute. Das ist ein Training, wie sie jeden Tag, jeden Abend mit einem Spiegel den ganzen Körper absuchen, ob sie sich nicht irgendwo verletzt haben, weil sie es nicht merken. Was passiert, wenn eine Verletzung nicht gemerkt wird? Du hast keinen Schmerz, du hast nicht. Und am Anfang hat es auch keine Konsequenzen. Aber irgendwann ist, wenn eine Wunde sich entzündet, fällt es eben der oder der Teil vom Körper an betreffen, der nicht gelähmt ist. Und wenn du erst dann merkst, dass etwas nicht gut ist, ist es eben vielleicht ein bisschen spät. Es sind früher ganz viele Leute gestorben. Du wärst nicht gelähmt, nicht an einer Krankheit, oder weil sie sich irgendwo angeschlagen haben, nicht gemerkt haben. Infektion, Entzündung, und das ist so, hat sich so im Körper wuchern, dass es zu spät war, dann, wo man es gemerkt hat, hätte man es nicht mehr behandeln können. Das ist noch heute eine grosse Herausforderung. Also, es ist wichtig, wenn sich kleine Sachen ereignen, die anzusprechen. Es gibt auch Missverständnisse. Das ist auch etwas, was Beziehung untereinander, Einheit vergiften können. Ich weiss ja schon, wie der Angst gemeint hat. Ich habe schon meine Interpretation von dem. Oder? Haben wir schon meine Schlussfolgerungen gezogen? Da hat es nämlich böswillig hat er es gemacht. Für mich einen an die Schienbein zu stüpfen. Und ich komme schon mit dieser Haltung geladen ins Gespräch, wenn es überhaupt zu einem Gespräch kommt. Und überschütte nachher den anderen mit Haufen Anschuldigungen und Anklagen. Bis plötzlich das andere sagt, du, ich habe es eigentlich gar nicht so gemeint. Aha. Das Ganze war nur ein Ballon, der aufgeblasen wurde, und jetzt ist die Luft draussen, es war ein Missverständnis. Missverständnis ist ein Riesengift. Wir können Beziehungen vergiften. Darum ist es wichtig, zu reden. Redet die Wahrheit. Jeder miteinander, weil wir Glieder sind. Es ist nötig, weil wir ein Leib sind. Es ist nötig, dass die Kommunikation stattfindet, dass die Feedbacks stattfinden, dass man sich sieht, was einem auf die Nerven geht, dass so Sachen nicht dass man es nicht anstehen lässt, die Sonne nicht untergehen lässt. Weil sonst vergiftet es den ganzen Körper und der Körper kann sterben und man ist ja auch ein Körper. Und ein geistlicher Körper kann sterben, wenn er vergiftet ist. Wenn die Prozesse nicht mehr stattfinden, vor Entschlackung, vor Entgiftung, vor Reinigung. Und ihr wisst ja, das Wort Macht haben. Und dass man mit Wort kann verletzen kann, man mit Wort aber auch heilen kann. Heilende Worte, es gibt in den Sprüchen ganz viele so Aussagen. Eine sanfte Antwort, freundliche Worte sind honigsüß, erzähl. Eine Quelle vom Leben ist unser Maul. Und so weiter. Also, wir haben eine Verantwortung, weil wir ein Tempel sind. Weil wir Wohnungen sind, wo er drinnen wohnt. Weil wir Glieder sind von einem Leib. Weil wir nur in dieser gemeinschaftlichen Glieder sein, den Leib darstellen. Du bist nicht alleine der Leib von Christus. Kannst du nicht sein. Können wir nur zusammen. Und dort ist es wichtig, dass wir die jüngerschaftlichen Aufgaben aneinander ernst nehmen. Dass wir uns ins Leben hineinlassen reden. Dass wir einander gegenseitig ehrliche Feedbacks geben, wie wir Sachen erleben. Schwierigkeiten, Probleme, Missverständnisse nicht einfach aus dem Weg gehen, nicht lassen, sondern es ansprechen, ausräumen, damit der Leib nicht vergiftet wird. Damit wir so können sein im Vater, wie Jesus im Vater ist. Damit die Welt kann sehen, da ist ein Ort, wo Gottes Gnade wohnt. Das ist ein Ort, wo Gottes Vergebung wohnt. Wisst ihr, die Leute nur gesehen von uns, dass wir alle so nett sind. Wisst ihr, was das für ein Zeugnis ist? Sie sind alle so nett. Hat einmal der Franz Holger. Es ist so wie geheuchelt, kommt es einem vor. Es ist doch nicht echt. Das verhält doch nicht. Es gibt doch Konflikte in der Gemeinschaft. Gibt es doch jeder Ehekonflikte. Normal. Und es ist auch normal, dass man die Konflikte ausdreht. Und dass man sich auseinandersetzt. Und dass man es bereinigt. Weil man die Einheit und das andere wieder sucht und will die Gemeinschaft haben. Und wenn man sich Anteil gibt an dem, wie es mir geht, hat ja etwas mit Selbstoffenbarung zu tun. Das erzeugt Gemeinschaft. Seid ihr einverstanden? Wenn mir jemand anvertraut, wie es ihm geht, oder wie es ihm eben nicht geht, erzeugt das Vertrauen, es erzeugt Gemeinschaft. Es erzeugt auf eine positive Art das Mitleid. Wenn nicht auf eine falsche Art Mitleid. Ein Mitfühlen, sich in andere hineinversetzen. Und Jesus hat gebetet, dass wir in der Einheit sind, so wie er im Vater ist, wir in ihm. Und dass wir untereinander in dieser Liebe sind. Das war das Gebot. Und in dieser Liebe können wir nur bleiben, wenn wir in dieser Gemeinschaft ehrlich sind. Und die Sachen, die uns trennen wollen, die Gemeinschaft vergiften wollen, die das Vertrauen vergiften wollen, benennen und ausräumen, damit der Teufel keinen Raum bekommt. Amen. Nehmen wir das. Wer möchte ein Wohnort? Eine Wohnung sein? Wer möchte ein Repräsentant sein? Müsst ihr verstehen, es geht ja immer um das Gleiche. Sohnschaft, das ganze Thema, das wir letztes Jahr angeschaut haben. Es geht nur ein Repräsentant von dem Vater zu sein. Ihn zu demonstrieren, ihn zu verherrlichen, so wie mich. Wie nicht der Vater verherrlichen, so soll er dir jetzt der Vater verherrlichen. So wie ich den Vater verehre, soll ich dir den Vater ehren. Und habt ihr gemerkt, wie manchmal Jesus gesagt hat, und jetzt könnt ihr in einem Fall bitten, was er will. Das ist etwa dreimal oder viermal vorgekommen, in dem Ganzen habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, das kommt nur eins vor. Aber das sind alles, das sind vier verschiedene Stellen. Wie manchmal hat Jesus das gesagt, wisst ihr, und Qualität ist nachher so anders. Ihr könnt nachher in meinem Namen den Vater direkt bitten. Nicht ich bitte für euch, nein, ihr könnt direkt in meinem Namen bitten und Gott wird euch das geben. Braucht manchmal noch ein bisschen Glauben. Wie manchmal haben wir für dieses, wie manchmal haben wir für jenes betet, und es ist nichts passiert. Solche Sachen können ihm manchmal wieder Glauben rauben. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns eben als Leib oppositionieren, entschlacken, in der Liebe sein, in der Reinheit sein. Und nachher die brauchbaren Gefäße werden. Halleluja. Und der Himmel kann auf die Erde aber bitten. Ich bitte um was wir wollen und es wird es geben. Vater, das überfordert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Das ist so eine gewaltige Verhexung. Du hast das viermal gesagt in diesen vier oder fünf Kapiteln da. Dass wir den Vater können bitten in deinem Namen Jesus und er werde das uns geben. So eine neue Qualität, dass wir direkten Zugang haben in das Allerheiligste hinein. Direkten Zugang haben in deine Gegenwart. So nah, so intim, dass du in uns innen Wohnung nimmst. Dass du in uns innen lebst. Mit deinem Saft in uns innen fließt. Und darum Frucht rauskommt aus unserem Leben. Nicht, weil wir uns anstrengen, weil wir tolle, coole, fromme Christen sind und viel beten und viel Bibel lesen, sondern weil du in uns bist, Jesus. Und wir in dir. Weil wir an dir angebunden sind, weil wir ganz nach sind. Du hast dir gewünscht, ich möchte, dass sie ganz nach bei mir sind. Und du hast gesagt, ich lasse euch nicht wie weise Kinder zurück, sondern ich gebe euch den Geist. Der Heilige Geist, der euch ja alle Wahrheit wird leiten. Und Vater, wir kommen zu dir mit dieser Sehnsucht, mit dem Hunger, mit dem Verlangen mehr, den Tempel zu sein, von deiner Herrlichkeit, von deiner Gegenwart, mehr können dich zu repräsentieren, dass Leute, die um uns herum sind, erkennen, da ist etwas in dieser Person, die anders ist. Dein Wort hat gesagt, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir haben andere Qualität bekommen. Es geht nicht mehr um uns, um unsere Wünsche, um unsere frommen Wünsche, sondern es geht um dein Reich, Vater, dass das kann sichtbar werden, dass es kann reinbrechen. Und wir wollen dir einfach heute Morgen sagen, Vater, wir sind da. Als deine Gemeinde. Und wir begehren nichts anderes und nichts mehr, als dass wir verfügbar sein für dich, so dass durch uns dein Name kann verherrlicht werden. Du hast sogar gesagt, ihr werdet mehr können tun als ich. Weil die gleiche Kraft in euch wirksam ist, wie mir war. Die gleiche Nähe, die gleiche Einheit. Jesus, und wenn ich so in mein Leben, in unser Leben schaue, dann merke ich, fühlt sich so an wie ein frommer Wunsch. Aber es ist dein Wort, das ist die Wahrheit. Und ich will das Wort aufrichten, ich will die Wahrheit aussprechen. Und sagen, wir wollen das sehen. Wir wollen das erleben. Und wir bringen dir einmal mehr den Adi. Und wir bitten in deinem Namen, Jesus, in deiner Autorität, dass er gesund wird. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Kühnheit, Jesus. Es ist unsere Zerbrochenheit, die wir dir bringen. Unsere Hilflosigkeit. Und wir sagen, Herr, du bist hier der König. Du sollst verherrlicht werden. Es geht um deinen Namen. Wir warnen dich auch dort, wo wir in unseren Ehebeziehungen oder Gemeindebeziehungen ja, die Knochenarbeit auch nicht mehr gemacht haben, wo wir einander aus dem Weg gegangen sind, wo wir Konflikte anstatt sie anzusprechen, irgendwo auf die lange Bank geschoben haben und der Satan Raum bekommen hat.
warnen du dich auch darüber, über unsere Konfliktscheuheit, die wir manchmal haben.
Dass wir lernen, die Wahrheit einander zu sagen, echt zu sein, zu sagen, wie es wirklich ist. Danke, Heiliger Geist, kommst du jetzt und du hast bei jedem einzelnen Herz jetzt so zeigen, wo noch Sachen sind. Bist du aufrütteln, bist du reinigen, bist du zeigen. Jesus, mit dieser Fußwäschung, die vorher passiert ist, im Kapitel 13, hast du deinen Jüngern demonstriert, dass sie schon rein sind. Aber doch die tägliche Reinigung wieder nötig haben von diesem Alltagsstaub. Und wir kommen mit dem Alltagsstaub zu dir, Jesus, mit diesen Sünden von unserem Alltag, mit diesen Momenten, wo wir in Eigenregie Sachen gemacht haben, die einfach nicht gut sind. Wo wir gewusst haben, dass sie nicht gut sind, trotzdem gemacht haben. Und wir bitten dich, Jesus, für dich. Reinige uns mit deinem Blut. Wäsch uns die Füße, dass wir rein sein können. Und wir sind schon rein durch dein Blut, Jesus, hast du gesagt. Halleluja. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden von den Söhnen und Töchtern von Gott. Dass etwas von dem sichtbar wird. Dass Menschen hier sind, die gleich sind wie Jesus. Und gleich im Vater sind. Wie du, Jesus, im Vater bist. Und auch du hast können sagen, Jesus, ja, wie der mich gesehen hat, wie der Vater. Das heisst, es hat nicht uns gesehen. Das hat der Vater. Das ist das, was wir uns wünschen, Jesus. Es hat die Leute uns gesehen, als Gemeinde gesehen. Eben zu uns gesehen, dass sie den Vater gesehen. Dass wir in allem, was wir sind und machen, einfach auf den Vater hinweisen, Repräsentanten sind von diesem Vater. Danke, dass du uns in aller Schwachheit da drinnen hilfst. Wir loben. Und mit Preisen, die wunderbar, heilig und herrlich Namen. Amen.